Deutschlandfunk Kultur Interview.
Wenn ich Sie frage, an welche Alkoholfahrt einer Prominenten können Sie sich erinnern? Ja, klar, dann ist wahrscheinlich ganz vorn die von Margot Käßmann, damals EKD-Ratsvorsitzende, Landesbischöfin von Hannover, 1,54 Promille. Aber wirklich geschadet hat ihr das nicht. Erst Käßmanns Rücktritt hat sie zur Bischöfin der Herzen gemacht. Bei Jan Rethmann liegt der Fall etwas anders. Der Chef der CDU Brandenburg wirbt für mehr Polizeikontrollen gegen illegale Migration. Und vor ein paar Tagen ist er selbst von der Polizei kontrolliert worden. Mit 1,3 Promille war Rethmann auf einem E-Scooter unterwegs und von Rücktritt keine Spur. Was ist nun? Sollten wir dem das durchgehen lassen, dem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl in 6 Wochen? Das frage ich die Juristin und Journalistin Helene Bubrowski, weil sie ein ganzes Buch drüber geschrieben hat, über die fehlbaren Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit. So heißt das. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Bei Rethmann kommt ja womöglich noch eine Portion Unredlichkeit hinzu, weil er behauptet hat, das wäre eine Routinekontrolle gewesen, also Pech eigentlich. Die Polizei sagt, nee, man habe ihn schon wegen seiner Fahrweise angehalten. Rethmann sagt, das habe die Polizei anders kommuniziert. Was wäre schlimmer, der Fehler selbst oder mit seinem Fehler nicht aufrichtig umzugehen?
Na, in vielen Fällen sehen wir, dass Politiker, insbesondere Politikerinnen, mit ihren Fehlern schlecht umgehen, sodass das größere Problem tatsächlich entsteht durch den schlechten Umgang und nicht durch den Fehler. Bei Rethmann hatte man am Anfang den Eindruck, dass es ein quasi perfekter Umgang mit seinem Fehler. Noch bevor die Öffentlichkeit irgendetwas wusste, ist er selber nach draußen gegangen, hat es den Fall erklärt, hat ihn offengelegt, hat sich entschuldigt, hat Reue gezeigt und so weiter und hat natürlich nicht die Konsequenz Rücktritt gezogen, wobei ich auch nicht glaube, dass das die einzig mögliche Konsequenz ist, hat aber seinen Führerschein abgegeben und all diese Dinge. Und jetzt in der Tat kommen Fragen auf, hat er wirklich die volle Wahrheit gesagt? Hat er wirklich alles mit einem Schlag abgeräumt? Oder hält da jetzt noch was nach? Ist jetzt der Vorwurf im Raum, dass er eben nicht die Wahrheit gesagt hat? Und das wiederum würde natürlich dafür sorgen, nicht nur, dass die Debatte weiter köchelt, was im Landtagswahlkampf natürlich höchst schädlich sein kann, sondern auch, dass man ihm diese Entschuldigung dann am Ende einfach nicht abnimmt.
Ich habe mal ein bisschen in die Kommentarspalten reingeschaut auf RBB Online und da sind eigentlich viele der Ansicht, der Mann solle doch einfach seinen Job behalten. Was soll das? Fehler machen wir alle mal. Und dann gibt es die anderen, die sagen, wenn das ein Grünen-Politiker gewesen wäre, würdet ihr anders mit dem umgehen. Rethmann selbst ist ja auch ziemlich unbarmherzig gegen seine politischen Gegner. Da muss man nur mal in seine Tweets reinschauen auf X. Denen verzeiht er nichts. Hat er damit auch sein Recht auf öffentliche Begnadigung verspielt?
Nein, ich glaube, das hat niemand einfach so verspielt. Ich glaube, insgesamt müssen wir ein bisschen miteinander aufpassen, dass wir nicht zu unerbittlich sind, dass wir in der Tat Menschen sind, die Fehler machen. Nun ist nicht jeder Fehler gleich. Man muss schon genau hinschauen, um welchen Fehler es sich handelt und eben auch den Umgang damit. Eine Trunkenheitsfahrt, das ist eine Straftat. Da kann man jetzt nicht drüber hinwegsehen. Ab 1,1 Promille ist es in Deutschland eine Straftat und nicht irgendwie so ein Kavaliersdelikt. Und trotzdem gehört das, würde ich sagen, in den Straftaten, in der Pyramide der Straftaten, nicht zu denen, die moralisch am allermeisten geächtet sind.
Warum?
Zumal er erstmal auf einem E-Scooter saß und damit mit diesem Alkoholgehalt im Blut sicherlich vor allem sich selbst gefährdet hat. Ja, also es ist vielleicht nochmal ein bisschen auch anders zu bewerten, obwohl es rechtlich dasselbe ist, würde ich sagen, ist es jetzt moralisch anders zu bewerten als das Auto, weil man da natürlich eine viel größere Wahrscheinlichkeit besteht, andere zu gefährden. Und ansonsten ist es eben eine Straftat, die ja zu Recht eine Straftat ist und gleichzeitig steckt da keine Selbstbereicherung drin und andere Dinge. Also das ist in der Politik, wir denken an die Maskendeals oder anderes, wo jemand sein Amt nutzt, um sich einen eigenen Vorteil zu verschaffen, unaufrichtig ist, das System nutzt, um sich selber zu bereichern. Mhm. Das ist etwas, wo Menschen, finde ich, auch zu Recht sehr viel mehr verärgert sind als bei so einer Geschichte, wo wahrscheinlich viele Menschen eine Erinnerung haben, ja, irgendwann bin ich auch mal, wo ich nicht mehr ganz genau wusste, wie viel habe ich eigentlich getrunken, fahrlässigerweise dann doch irgendwie nach Hause gefahren. So, das ist ja nicht, das spiegelt die Wahrnehmung in der Gesellschaft meistens sich auch im Strafmaß nieder, aber es gibt da eben doch auch eine unterschiedliche Bewertung.
Sie kennen sich aus mit Schuldeingeständnissen, haben sich viele angeschaut, auch für Ihr Buch, verschiedene Taktiken beobachtet. Haben Sie eine Lieblingsentschuldigung, wo Sie sagen, das geht gar nicht?
Also zu meinen Lieblingsentschuldigungen gehört der Fall von dem sogenannten Non-Apology. Das sind diese Entschuldigungen, die als Entschuldigung daherkommen, aber am Ende gar keine sind. Da ist Friedrich Merz ein Meister drin. Das sind dann Formulierungen, wo man sagt, wer sich dadurch verletzt fühlt, der das bitte ich dann zu entschuldigen. Also man sagt nicht, es ist nicht aktivisch formuliert, man selber hat etwas falsch gemacht, sondern wenn jemand sozusagen irrtümlicherweise etwas falsch verstanden hat, dann auch Passivkonstruktion, dass irgendetwas gemacht wurde, wo man eben nicht die Verantwortung übernimmt, sondern hofft, durch eine taktische Formulierung, die von Kommunikationsberatern erdacht worden ist, irgendwie sich aus der Nummer rauszuwinden. Und das hat natürlich mit dem Anspruch auf Redlichkeit, auf, ja, auch, wenn man so will, auf Reue, auf Aufrichtigkeit wenig zu tun.
Und was wäre jetzt vorbildlich im Falle Redmann?
Naja, also es gibt ja das sogenannte kleine Einmaleins der Krisenkommunikation und das besagt halt alles auf den Tisch und alles auf einmal abräumen. Und da schien es so, als hätte er das gemacht und es war auch zunächst in den Medienberichten der Fall immer direkt verbunden mit der Entschuldigung zu lesen. Es schien so, als sei das Thema, also nicht vom Tisch, aber es war ja relativ eigentlich keine riesengroße Aufregung. Und jetzt ist es eben das Problem, dass man nicht weiß, ob er wirklich alles auf den Tisch gelegt hat. Die Frage ist noch, was wusste er nicht, was hat die Polizei wirklich gesagt? Das wissen wir noch nicht so ganz genau, aber es bleiben eben Fragen offen, auch ob er mit seinem Fehler gut genug umgegangen ist. Und in der Tat kann man zumindest mal drüber nachdenken, ob es noch mehr braucht als einfach nur Worte, ob man vielleicht, ja, also wir reden über eine Straftat, da wird es mutmaßlich auch zu einer Verurteilung kommen. Das schließt es jetzt nicht aus, dass er sich als Ministerpräsident wählen lässt, weil es ja keine Haftstrafe da irgendwie im Raum steht. Mhm. Aber ja, man kann schon in so einem Fall mal drüber nachdenken, ob das reicht oder ob man noch irgendetwas mehr machen muss. Ja.
Zur Alkoholfahrt des Brandenburger CDU-Spitzenkandidaten Redmann, die Juristin und Journalistin Helene Bubrowski. Sie ist die Autorin von Die Fehlbaren, Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit. Danke, dass Sie bei uns waren im Programm vom Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank für die Einladung.